ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon und bei mir im Studio hier in Karlsruhe ist heute meine Kollegin, Justizreporterin Exona Hiseni. Hallo Exona.
Hi Philipp.
Exona, wann hast du denn das letzte Mal was bei Social Media gecheckt?
Ja, da hast du mich direkt erwischt. Ich habe gerade vor der Aufnahme nochmal mein Insta-Feed gecheckt.
Ah, und was war da?
Sag ich nicht.
Okay. Ein bisschen in die Vergangenheit geschaut und jetzt nicht nur in die Minuten vor unserer Aufzeichnung. Was war denn dein erstes soziales Netzwerk und wann hast du dich da angemeldet?
Ich meine, das war Quick. Was? Vielleicht kennt es irgendjemand von den Hörerinnen und Hörern. Ich war da, glaube ich, so 12, 13 und ich glaube, dieses Quick, also Quick.de, K-W-I-C-K.de, war so eher so ein Bavü-Ding. Da konnte man zum Beispiel in öffentliche Gästebücher seiner Freunde schreiben, okay, irgendwie so HDGDL und so. Und ich war aber auch später noch auf SchülerVZ und auch relativ früh, ich glaube 2009, schon bei Facebook und MySpace. Und du so?
Ja, also um ehrlich zu sein, von Quick habe ich vorher noch nie gehört. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und bis NRW ist Quick anscheinend nicht vorgedrungen. Okay, also mein erstes, ich kriege es gar nicht mehr so richtig konstruiert, aber ich glaube, es war SchülerVZ mit dem Buschfunk da. Das war aber hinterher auch erst bei SchülerVZ drin. Da konnte man irgendwie so eine Art Feed war das, wo man reinschreiben konnte.
Stimmt, und da gab es so Gruppen, weißt du noch?
Ja.
Irgendwie
ja,
so, wenn mein Kind Bayern-Fan wird, kommt ins Heim oder so.
Ach,
das war krass.
Okay, also das war ich nicht. Aber ich habe tatsächlich über so eine Gruppe von einem Urlaubsort eine Freundin kennengelernt. Also eine spätere Freundin. Mhm. Wir haben uns über SchülerVZ gefunden. Ja, spannend. Lange ist es her. Und ich war dann auch relativ schnell bei Facebook. Ich hatte eine Freundin von meiner Mutter, die in Australien lebte. Und da hat die mich dann so 2009 oder so bei Facebook reingelotst. Und das war schon ziemlich früh, glaube ich, weil Deutschland oder auf Deutsch gab es Facebook erst mit 2008.
Stimmt, ja.
Wie lange bist du bei Facebook
auch schon? 2009, würde ich auch sagen, schon. Auch ziemlich früh.
Wahrscheinlich waren wir die beiden Ersten im deutschen Facebook.
Komisch, dass wir uns nicht gefunden haben. Eigentlich.
Ja, ich habe immer nur mit der Freundin aus Australien gesprochen oder geschrieben. Na gut, also wir sind ja jetzt beide so Anfang 30 und als wir in die Schule kamen, da war Facebook oder SchülerVZ noch nicht so verbreitet. Das kam dann erst später, würde ich sagen. Ne?
Ja, also als wir in die Schule kamen, ich hatte da noch gar kein Internet und da war es eher noch so, da erinnere ich mich gut, dass ich Angst hatte, mit meinem 100 Jahre alten Handy irgendwie auf so einen Internet-Button zu kommen.
Es
war dann nämlich unfassbar teuer, also zumindest hat man gemunkelt, dass es so ist. Also auf jeden Fall war die Situation ganz anders als heute. Da haben ja manche Kinder schon in der Grundschule Smartphones. Sie können darauf dann möglicherweise auch über Social Media kommunizieren, Facebook, Insta, TikTok oder Snapchat.
Mhm.
Das bietet also schon auch Vorteile natürlich. Man kann seine Kinder vielleicht auch schon früher irgendwie erreichen über verschiedene Kanäle.
Überwachen,
genau, kann man auch sagen. Aber natürlich steht es auch in der Kritik. Denn es kann abhängig machen und die Algorithmen, die spielen vielleicht nicht nur Dinge aus, die kinder- und jugendverträglich sind. Die Stadt Solingen in NRW versucht nun einen ganz anderen Weg. Welchen?
Ja, die haben jetzt ganz vor kurzem erst, als das neue Schuljahr angefangen hat Ende August, haben die versucht oder eingeführt, dass alle Fünftklässler eine Selbstverpflichtung unterschreiben, zusammen mit den Eltern und den Schulen. Und darin steht, dass sie sich verpflichten, für das gesamte Schuljahr auf alle Social-Media-Netzwerke zu verzichten. Und zwar nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Also sie melden sich quasi gar nicht an.
Krass, ein guter Gedanke, aber wie will man das überprüfen?
Ja, da legst du die Finger in die richtige Wunde. Das geht nicht so richtig. Also das ist wirklich eine Selbstverpflichtung und beruht ganz stark auf Freiwilligkeit. Also gerade die Eltern müssen natürlich mit drauf achten. Und ob es klappt, muss sich auch erst zeigen. Das ist halt erst wenige Wochen alt, das Projekt. Gerade die Familien, die vielleicht schon ältere Kinder haben, also die nicht erst jetzt in der fünften Klasse sind, keine Selbstverpflichtung unterschrieben haben und vielleicht schon tagtäglich durch Insta und Facebook scrollen oder bei TikTok sind, die leben das natürlich ihren jüngeren Geschwisterkindern vor. Und ob es in diesen Familien durchhaltbar ist, dass die Fünftklässler jetzt wirklich ein Schuljahr lang das nicht nutzen, ich habe da meine Zweifel, aber mal schauen, es wird sich zeigen in den nächsten Monaten.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und diese Mutter Karin, die hören wir gleich, die findet diesen Versuch auch wirklich gut.
Ich finde das auch sehr gut, weil das verhindert Diskussionen. Man hat keine Diskussion zu führen, der eine hat das, der andere darf es noch nicht, so hat es keiner und ich finde das super.
Exona, was ist denn, wenn das fünfte Schuljahr dann endet? Also Karin findet es offenbar toll, die Mutter eines Fünftklässlers aus Solingen, aber installieren sich dann nach dem fünften Schuljahr alle in Solingen plötzlich TikTok Und Snapchat?
Das kann natürlich sein, aber Teil des Projektes ist, dass die Fünftklässler im nächsten Jahr im Umgang mit Social Media dann richtig ausgebildet werden. Dann gibt es dafür extra sogenannte Medienscouts. Das sind ältere Schüler, die dafür ausgebildet wurden. Und auch die Eltern bekommen zusätzliche Infomaterialien rund um die Handynutzung ihrer Kinder.
Und zur Wahrheit gehört aber auch, dass es durchaus auch Vorbehalte unter den Eltern bei dem Projekt gibt. Manche Väter und Mütter machen sich zum Beispiel Sorgen, dass sie ihre Kinder jetzt auf den Schulweg zur neuen Schule in der fünften Klasse eben auf den Schulweg schicken, aber sie kein Handy dabei haben können, weil sie eben auch unterschrieben haben, dass sie darauf verzichten, auf Social Media und Co. und das Handy dann vielleicht vorsichtshalber direkt zu Hause lassen.
Alles in allem ist es ein sehr spannendes Projekt. Wie und ob es funktioniert, wird in einigen Wochen oder Monaten klar sein.
Für manche Beobachter kann das Projekt aber schon auch Vorbild sein. Anderen dürfte es dann vielleicht doch auch gar nicht weit genug gehen. Denn auch in Deutschland wird ja seit einigen Monaten immer wieder über ein Handy, ja, oder vielleicht eher über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche diskutiert und gesprochen. Und darüber wollen wir jetzt mit Stefan Dreyer sprechen. Er ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance beim Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg.
Hallo, Herr Dreyer.
Schönen guten Tag.
In Solingen ist das ja nun ein freiwilliges, lokales Projekt, um die Handynutzung einzudämmen. Bleiben wir erstmal bei dem Verbot von Handys, also nicht von Social Media. Welche Möglichkeiten haben Schulen, die Handynutzung einzuschränken?
Bei Schulen befinden wir uns ja in staatlichen Räumen. Also wir haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag aus dem Grundgesetz für den Staat innerhalb von Schulen. Und deswegen sind es auch erstmal die Schulen, die darüber entscheiden können, was bei ihnen passiert und was nicht passiert.
Gibt es da Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Ja, jede Menge. Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, was für Verbote wir da haben. Es gibt Mitnahmeverbote, es gibt Einschalt- oder Bereithaltungsverbote und es gibt Nutzungsverbote, wo also die Schülerinnen und Schüler das Handy mit in die Schule nehmen können, aber es eben dort nicht nutzen dürfen. Und ab dann können wir weiter gucken auf bestimmte Schulformen, also nur die Grundschule, manchmal Grundschule und Sekundarstufe 1, manchmal sämtliche Schulen. Und so haben wir einen kleinen Flickenteppich zurzeit, was Verbote von Handys an Schulen angeht in Deutschland.
Haben Sie da mal ein Beispiel, wo was gilt und welche Regelungen können denn die Bundesländer als Voraussetzung schaffen? Und die Umsetzung scheint ja dann am Ende bei der einzelnen Schule wirklich zu liegen.
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben richtige Länder mit gesetzlichen Verboten, in Grundschulen zum Beispiel oder Förderschulen. Und die sind auch nicht alle neu. Bayern, Brandenburg, Bremen. In Bremen zum Beispiel bis Klasse 10. In Hessen bei allen Schulen oder in Schleswig-Holstein alle Schulen bis Klasse 9. Dann haben wir weitere Länder, die Verbote planen. Baden-Württemberg und Sachsen zum Beispiel. Das sind landesweite gesetzliche Verbote. Das heißt also, die einzelne Schule kann höchstens noch mehr verbieten, als das Gesetz es tut. Und dann haben wir andere Länder, wo wir keine pauschalen Verbote haben in den Schulen. Das sind jetzt die übrigen sozusagen, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt. Die haben sich gegen ein pauschales Verbot ausgesprochen und überlassen es den einzelnen Schulen, dort mit den Schülerinnen und Schülern dann Verbote auszuhandeln oder eben auch Nutzungsformen auszuhandeln.
Und das heißt, da wo es ein Verbot gibt, ein gesetzliches, da darf ein Handy wirklich überhaupt nicht mitgebracht werden in die Schule?
Wir haben eigentlich keine Mitnahmeverbote, soweit ich das überblicken kann. Das meiste sind entweder Nutzungsverbote oder Einschaltverbote in den Schulen. Und dann gibt es gesetzliche Ausnahmen, das heißt also mit Einverständnis der pädagogischen Fachkraft kann man dann ausnahmsweise das Handy einschalten zum Beispiel.
Lassen Sie uns jetzt vielleicht mal über ein Social-Media-Verbot sprechen. Also nicht ein Handyverbot, sondern das für die Nutzung eines sozialen Netzwerkes. Australien geht da ja einen bislang beispiellosen Weg. Ab Dezember diesen Jahres dürfen alle unter 16-Jährigen nicht mehr sich bei Social-Media-Plattformen anmelden. Dafür hat das australische Parlament vergangenes Jahr ein Gesetz verabschiedet. Und wenn die Plattformen keine Alterskontrollen einführen, dann drohen ihnen Millionenstrafen. Betroffen sind davon laut unseren zuständigen Kollegen im ARD-Studio Singapur wirklich die ganz großen Platzhirsche unter den sozialen Netzwerken, also Facebook, Instagram, Snapchat oder auch YouTube, die unter 16-Jährige dann nicht mehr uneingeschränkt nutzen dürfen. Herr Dreyer, wäre so ein Verbot in Deutschland möglich?
Das ist ja die Diskussion, die wir über den Sommer geführt haben und führen. Und das ist so einfach nicht in Deutschland umzusetzen, weil wir uns ja in der EU befinden und wir haben einen europäischen Rechtsrahmen mit dem Digital Services Act, der eigentlich abschließend den Jugendschutz auf Online-Plattformen regelt.
Wenn Deutschland jetzt so ein Verbot einführen würde, hätten dann deutsche Behörden überhaupt eine Zugriffsmöglichkeit auf die gängigsten Plattformen?
Ja, das kommt hinzu. Also wenn man jetzt diesen Anwendungsvorrang, von dem ich eben gesprochen habe, mal außer Acht lässt und eine nationale Vorschrift einführt, dann gilt trotzdem erstmal das Herkunftsland- oder Niederlassungsprinzip. Das heißt, es gilt das nationale Recht des EU-Sitzlandes dieser Anbieter. Und bei den großen Plattformen, die wir eben für den australischen Markt gehört haben, die sitzen in der EU in Irland. Und das heißt, für die gilt irisches nationales Recht. Wenn also Deutschland jetzt so eine Vorschrift erlassen würde, dann wäre die nicht anwendbar auf diese Anbieter.
Und das ist insofern keine rein fiktive Frage, weil der Digital Service Act, der einen Anwendungsvorrang formuliert, nach überwiegender Auffassung zwar für Social Media Plattformen gilt, aber für Videoplattformen, für Video-Streaming-Dienste gibt es nochmal eine eigene Richtlinie, die es dann eigentlich wieder den Mitgliedsländern zuweist. Aber auch da wäre eben Deutschland ja letztlich ein zahnloser Tiger, denn durch das Herkunftslandsprinzip wäre auch da dann wieder das Land, EU-Mitgliedsland zuständig, wo die jeweilige Plattform eben ihren Sitz hat. Habe ich das so richtig wiedergegeben und über welche Plattform reden wir da bei dieser Ausnahme vom DSA?
Ja, also das stimmt so. Es ist schwierig, eine nationale Vorschrift zu entwickeln, die überhaupt dann auf Anbieter mit Sitz in Irland Anwendung findet.
Welche Richtlinie ist denn das, die das für Videoplattformen den Mitgliedstaaten zuweist?
Das ist die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie. Das ist das, was früher die Fernsehregulierung war. Und die wurde dann immer weiter ausgeweitet auf Video-on-Demand-Plattformen und Video-Sharing-Plattformen.
Sie hatten gerade schon gesagt, dass die großen Platzhirsche, wie Philipp sie gerade genannt hat, in der EU in Irland ihren Sitz haben. Warum ist es eigentlich so? Gelten in Irland besonders lasche Vorschriften?
Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Vor allen Dingen ist es aus steuerrechtlichen Gründen interessant, sich in Irland niederzusetzen, weil es da komplizierte steuerrechtliche Verschränkungen gibt mit anderen EU-Staaten, wo man unter bestimmten Umständen weniger Steuerlast hat als in anderen EU-Mitgliedstaaten. Aber mittlerweile hat sich auch rumgesprochen, dass jedenfalls bislang die Regulierung von Online-Anbietern in Irland manchmal nicht so furios angegangen worden ist, wie man das sich gerne gewünscht hätte in anderen Ländern.
Also in Deutschland geht die Diskussion in der Politik jetzt gerade oder in den letzten Wochen ja auch eher in eine andere Richtung als in die eines Totalverbotes. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel hat die Landesregierung Anfang September angekündigt, dass sie eine Strategie zur Medienkompetenz und Orientierungsrahmen für Schulen erarbeiten möchte, also die Nutzung von digitalen Endgeräten in Schulen. Und Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU, die sich im Sommer ja noch relativ offen für ein Social-Media-Verbot für unter 14 oder vielleicht sogar unter 16-Jährige gezeigt hatte, die hat jetzt erstmal eine Expertenkommission angekündigt, die noch im Herbst 2025 ihre Arbeit aufnehmen soll und dann relativ zeitnah ja, Empfehlungen erarbeiten soll, wie man denn Jugendliche und Kinder unter anderem vor den Auswirkungen von Social-Media-Nutzung schützen kann. Also sehr zeitnah wird es in Deutschland ohnehin kein Verbot geben, auch schon aus den rechtlichen Gründen, die Sie ja auch gerade erklärt haben. Aber unabhängig davon, wenn es in Deutschland national schwierig wäre, so ein Verbot umzusetzen, könnte die EU es denn machen, von der Zuständigkeit her gesehen erstmal?
Von der Zuständigkeit her kann man sich das auf der EU-Ebene vorstellen. Zum Beispiel als einen reformierten Digital Services Act, wo eine entsprechende Vorschrift drin wäre. Oder was wahrscheinlicher ist, im Rahmen einer neuen Verordnung. Jetzt zum Beispiel liegt zur Konsultation gerade online der Digital Fairness Act, wo die EU-Kommission darüber nachdenkt, dort ein weiteres Rechtsinstrument zu erlassen, was vor allen Dingen verbraucherschützenden Charakter hat und an bestimmte Funktionen von Plattformen anknüpft. Und da könnte theoretisch auch so eine Altersbeschränkung drin stattfinden.
Können Sie einmal noch mal kurz sagen, was das ist, dieser Fairness Act?
Das ist im Prinzip eine Verbraucherschutznorm, die sich spezifisch an bestimmte Funktionalitäten von Online-Plattformen anlehnt. Also Dark Patterns, solche Empfehlungsalgorithmen, die eine exzessive Nutzung zum Anreiz setzen und dergleichen. Und da könnte theoretisch dann auch so eine Altersbeschränkung drin stattfinden.
Können Sie noch mal kurz auf die Dark Patterns eingehen? Ich habe den Begriff noch nie gehört, muss ich gestehen.
Geht mir ähnlich.
Das ist das, was bestimmte Anreize setzt, eine Plattform in bestimmter Art und Weise zu nutzen. Dass ich also ein starkes soziales Feedback bekomme, wenn ich etwas poste auf sozialen Medien. Oder dass die Algorithmen auf Basis meines Verhaltens errechnen, was meine Interessen sind und ich dann immer mehr von den gleichen Inhalten zugespielt bekomme und dadurch auf der Plattform gehalten werde.
Also kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich durch Instagram scrolle und da, wenn ich auf einem Video 10 Sekunden hängen bleibe, Instagram merkt, aha, das ein Thema interessiert mich und dann kriege ich davon ganz viel eingespielt.
Ganz viele kleine Katzenbabys.
Genau.
Das ist ja das Rabbit Hole, von dem man dann spricht, wo man dann auch manchmal schwer wieder rauskommt.
Und das will die EU mit diesem neuen Fairness Act eingrenzen?
Also jedenfalls ist das die Idee und die liegt jetzt eben zur Konsultation gerade bereit. Das heißt also, die Öffentlichkeit kann zurzeit Stellung nehmen, ob das eine gute Idee ist.
Könnte die EU, wenn diese Reformen kommen, dann auch die Social-Media-Plattform kontrollieren und dieses Verbot, was dann kommt, gegebenenfalls auch durchsetzen?
Ja, wir haben mit dem DSA, wie gesagt, einen europäischen Rechtsrahmen. Eine zentrale Vorschrift im Jugendschutz ist, dass die Plattformen Maßnahmen einführen müssen, damit es ein hohes Maß an Privatheit, Sicherheit und Schutz für Jugendliche gibt auf diesen Plattformen. Und für die Umsetzung dieser Pflichten bei sehr großen Plattformen zuständig ist die EU-Kommission. Also wir haben bereits eine Zuständigkeit der EU-Kommission für die Aufsicht und für die Durchsetzung dieser Vorschrift.
Also im Rahmen des DSA gilt das Herkunftslandprinzip, was ja eigentlich gilt im Fall von großen Social-Media-Plattformen nicht mehr, sondern da ist die Kommission zuständig.
Ja, das Herkunftslandprinzip gilt für nationale Vorgaben für solche Online-Dienste. Und wenn die EU jetzt eine Vorschrift macht, wie den DSA zum Beispiel, dann hat man das Problem gar nicht, sondern dann haben wir eine voll harmonisierende Vorschrift auf EU-Ebene und die EU-Kommission ist dann entsprechend für alle Anbieter in der EU dann zuständig.
Mal angenommen, jetzt würde auf EU-Ebene so ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche eingeführt, etwa indem wir eine Anpassung des Digital Service Acts bekommen. Wäre aus Ihrer Sicht so ein Verbot verhältnismäßig bzw. angemessen?
Ich finde das schwierig. Also wenn wir jetzt mal bei der deutschen Idee eines Totalverbots für unter 16-Jährige bleiben, ist insbesondere die Frage der Erforderlichkeit, also ob es kein milderes, gleich effektives Mittel gibt, spannend und die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das hängt damit zusammen, dass die Datenlage, wie Social-Media-Nutzung und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zusammenhängt, nicht ganz klar beantwortbar ist.
Welche Aspekte spielen denn da in so einer Angemessenheitsprüfung, egal jetzt letztlich, ob auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene, aus Ihrer Sicht eine entscheidende Rolle? Können Sie die mal benennen, bitte?
Also im Vergleich zu anderen schädlichen oder vermeintlich schädlichen Produkten und Diensten, wie zum Beispiel bei Alkohol oder bei Tabakkonsum, haben wir es bei solchen Social-Media-Plattformen mit Angeboten zu tun, die eben nicht ausschließlich negative Folgen haben, sondern die auch viele positive und wichtige für die Informations- und Meinungsfreiheit wichtige Funktionen übernehmen können. Das heißt also, die Art und Weise, wie diese Plattformen genutzt werden, ist schon mal viel, viel vielfältiger und nicht nur negativ. Zumal die negativen Folgen der Nutzung eben gar nicht so kausal darstellbar sind mit den Daten, die die Wissenschaft hat. Und wenn man das zusammen sieht und sagt, ein Totalverbot ist ein schwerer Eingriff in die Informations- und Meinungsfreiheit von Kindern und Jugendlichen, aber auch in deren kinderrechtliche Gewährleistung, was Teilhabe angeht, dann ist das an der Grenze der Angemessenheit.
Also das heißt, diese negativen oder die positiven Aspekte vielleicht erstmal, wie die können miteinander kommunizieren, die können sich informieren, auch über politische Abläufe, die würden in einer Angemessenheitsprüfung sowohl im Vorfeld einer Verbotsprüfung oder einer Diskussion als auch später bei einer gerichtlichen Überprüfung schon auch eine Rolle spielen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Genau, also wenn so eine Vorschrift auf EU-Ebene erlassen werden soll, dann müsste zunächst eine grundrechtliche Folgeabschätzung vorgenommen werden. Und da würden solche grundrechtlichen Gehalte, die da beschnitten würden, dann mit einbezogen werden.
Welche Verantwortung haben eigentlich Eltern, wenn es um Social-Media-Nutzung von Jugendlichen geht?
Ich finde die Rolle der Eltern sehr ambivalent, weil wir auch dort ja Erziehungsrechte und Pflichten haben aus dem Grundgesetz und die Eltern hier aber jetzt gerade dabei sind, alles auf den Gesetzgeber abzugeben. abzuwälzen. Also wir haben vorgestern, glaube ich, die letzte Umfrage gesehen mit 85% Befürwortung bei Eltern für ein Social-Media-Verbot. Und ich glaube, da ist ein kleines Missverständnis in die Debatte reingerutscht, wie die Erziehungspflichten von Eltern aussehen. Und diese hohe Befürwortung von Eltern für dieses Social-Media-Verbot ist ja erstmal nachvollziehbar. Also da ist irgendwas, was mein Kind irgendwie beeinträchtigen kann in negativer Art und Weise. Und ich bin überfordert damit. Ich weiß nicht genau, wie ich mein Kind dabei unterstützen kann. Also soll der Staat das verbieten. Kann ich nachvollziehen. Das Problem ist nur, wir haben nicht nur Erziehungsrechte, sondern wir haben auch Erziehungspflichten. Das ist Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Und wenn Eltern dieser Pflicht nicht nachkommen wollen oder können, wie das hier oft der Fall sein wird, dann löst das normalerweise die Wächterfunktion des Staates aus. Also der Staat muss dann sozusagen an der Stelle der Eltern die Erziehung wahrnehmen. Das kennen wir aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Aber dieses Wächteramt gilt nur so weit, dass man die Eltern wieder in die Lage versetzt, die Erziehungspflichten wieder übernehmen zu können. Und ein Verbot wäre ja genau das Gegenteil davon. Also man würde die Eltern entlasten und dem Staat das überlassen, was man mit Kindern und Jugendlichen auf Social Media macht. Und deswegen glaube ich, dass wir auch über die Rolle und die Rechte und Pflichten der Eltern sprechen müssen bei dieser Diskussion.
Was mich interessiert, wie setzt man so ein Verbot praktisch eigentlich um? Ist da eine Alterskontrolle überhaupt möglich?
Also technisch möglich ist das. Wir kennen im deutschen Jugendmedienschutz Alterskontrollen, Altersverifikationsverfahren schon seit über 20 Jahren. Die sind teilweise durch die Selbstkontrollen geprüft und anerkannt, teilweise durch die Kommission für Jugendmedienschutz geprüft und anerkannt. Also wir wissen, dass es eine Vielfalt technischer Verfahren zur Altersfeststellung gibt, die auch längst ohne Medienbruch auskommen. Also ich muss nicht zur Post rennen und über Postident mein Alter nachweisen, sondern das geht relativ zügig und unproblematisch. Wenn man aber schaut, wofür die bislang genutzt worden sind, dann sind das vor allen Dingen Verfahren zur Feststellung, ob jemand volljährig ist. Und bei Volljährigen wissen wir, dass jeder einen Personalausweis, einen Reisepass oder andere Dokumente hat, die das Alter nachweisen können. Das ist bei Jüngeren weniger verbreitet. Wir haben also viele Kinder und Jugendliche, die noch nicht über einen Personalausweis oder Pässe verfügen oder Führerscheine oder dergleichen. Das ist also das eine Problem, dass man diese Mittel, diese Altersfeststellungsmittel bei Jüngeren nicht so in der Fläche ausbreiten kann. Und das andere ist, dass die umgehbar sind, wie jedes technische Mittel. Das kennen wir aus der IT-Sicherheit. Also jedes technische Mittel ist umgehbar, hackbar oder auch einfach umgehbar dadurch, dass ich zum Beispiel Strohmann-Accounts mir erstellen lasse. Von meinem älteren Cousin, von der älteren Cousine und ich darf die dann benutzen.
Jetzt will ich Sie nochmal unterm Strich fragen, Herr Dreyer. Was denken Sie denn insgesamt über die Forderungen und Debatten zu einem Social-Media-Verbot für Jugendliche?
Es ist politisch nachvollziehbar, diese Forderung. Wir erleben eine starke, aufgeheizte Diskussion darüber, welche Folgen zu viel oder falsche Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche haben kann. Insofern ist das erstmal eine natürliche Reaktion von PolitikerInnen, dort Verbote zu fordern. Ich glaube aber, dass wir eine differenziertere Diskussion brauchen. Und die rechtlichen Probleme, aber auch die Frage der Verhältnismäßigkeit ist etwas, was wir deutlich differenzierter diskutieren können. Und vielleicht ist die Kommission von Frau Prien ein möglicher Ort dafür.
Und ich höre daraus, Sie sind schon durchaus skeptisch, was diese Diskussion angeht in Deutschland oder auf europäischer Ebene, halten Sie aber doch irgendwie für sinnvoll, dass sie geführt wird. In Australien gilt kein Grundgesetz, die haben zwar auch rechtsstaatliche Regeln und Vorgaben und trotzdem haben die jetzt so ein Verbot eingeführt. Wie blicken Sie denn aus einer europäischen Perspektive, vielleicht nicht nur rechtlich, sondern auch rein faktisch und wissenschaftlich, auf das, was Australien da jetzt versucht?
Ich kenne die politische Ökonomie in Australien nicht so gut. Ich ahne, dass dort auf Basis so einer Moralpanik ein Schnellschuss für schnelle Mehrheiten organisiert worden ist. Und ich hoffe, dass schnell durch Evaluation, durch begleitende wissenschaftliche Begutachtung auch klar wird, dass das möglicherweise nicht von viel Erfolg geprägt ist, sondern dass die beobachten, dass die Kinder und Jugendlichen abwandern, entweder in Angebote, die weniger gut beobachtbar sind, oder aber, dass sie, wenn sie belastende Situationen erfahren und verbotenerweise auf Social Media unterwegs sind, sich nicht gegenüber Fachkräften oder ihren Eltern öffnen. Und das wären genau die gegenteiligen Effekte von dem, was man dort bewirken möchte.
Aber die Erkenntnisse, die dort womöglich gewonnen werden, die könnten ja auch für eine europäische Debatte spannend sein, oder nicht?
Ja, absolut. Und ich habe in der Diskussion mehrfach schon gehört, wie auf gute Erfahrungen mit Social Media Verboten verwiesen worden ist. Die Frage ist nur, woher diese Erfahrungen kommen, denn Australien ist das erste Land, das diese Art von allgemeinem Verbot für unter 16-Jährige dann einführt.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dreyer.
Exona, was würdest du denn sagen, jetzt nachdem wir auch das Gespräch mit Herrn Dreyer geführt haben, so im Rückblick, hättest du lieber ein Social Media Verbot für dich gehabt?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht. Ich muss sagen, ich habe als Kind und Jugendliche extrem viele Bücher gelesen. Also ich hing eh nicht auf Social Media, als ich es dann hatte. Ich persönlich finde auch so absolute Verbote sind immer schwierig, weil, wie Herr Dreyer ja auch gesagt hat, Kinder und Jugendliche finden oft einen Weg, das Verbotene irgendwie zu umgehen und dann doch einen Zugriff darauf zu haben. Außerdem finde ich persönlich es deutlich wichtiger, Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie man mit Social Media eigentlich umgeht, worauf kommt es an, die fit zu machen im Umgang mit Social Media, damit sie dann auch später als junge Erwachsene einen gesunden Umgang damit haben. Also ich hätte keins gehabt, glaube ich, gerne. Wie sieht es bei dir aus?
Boah, also ich muss sagen, heute verbringe ich schon relativ viel Zeit in Social Media, also bei Instagram. Ich kann natürlich sagen, immer aus beruflichen Gründen, zu Recherchezwecken, aber so ganz stimmt es vielleicht doch nicht. Ich glaube, so gerade in jungen Jahren, wenn ich da schon ein Smartphone hätte haben können, es gab es halt damals noch nicht, oder später haben es meine Eltern mir nicht erlaubt, aber da wäre, glaube ich, ein Verbot schon gut gewesen, vor allem auch, wenn es für alle gegolten hätte. Weil für mich war es dann, als es Handys gab und ich es nicht haben durfte, schon schwierig, dass viele meiner Freundinnen und Freunde in der Schule schon ein Smartphone gerade hatten und ich hatte noch so ein altes Nokia-Ding und konnte außer Snake nichts machen damit. Snake spielen, ich weiß gar nicht, ob die Leute das noch kennen.
Das war aber ziemlich cool eigentlich.
Ja, also ich vermisse es auch, das Spiel. Aber genau, das wäre, glaube ich, schon sinnvoll gewesen. Und vor allem, was du auch sagst, es macht Sinn, das zu lernen. Ja, bin ich ganz bei dir, aber es macht vielleicht auch Sinn, das zu lernen, bevor man schon viel zu viel nutzt.
Ja, vielleicht ist meine Perspektive auch davon geprägt, dass damals halt Social Media noch nicht so groß war wie heute. Also ich meine, heute Quick hat halt, genau, Quick zum Beispiel, aber heute hat halt wirklich jeder, fast jeder, den ich kenne, hat Instagram, Facebook. Gut, Facebook ist heute nicht mehr so groß in meinem Umfeld, aber vielleicht war es früher einfach nicht so verbreitet. Deswegen konnte man es eh nicht so nutzen, weil man nicht mit jedem chatten konnte, weil viele irgendwie noch analog unterwegs waren. Also vielleicht würde ich es anders sehen, wenn ich heute Kind, Grundschulkind oder Schulkind wäre.
Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall diese Debatte weiter beobachten. Das wird spannend weiter bleiben, glaube ich. Wir haben schon gehört, auf deutscher Ebene, nationaler Ebene geht da gar nicht so viel. Das ist, wenn eine europäische Frage und ob die EU da wirklich ein totales Verbot einziehen wird, ist schwer vorstellbar, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht gibt es da noch andere Regularien für die Nutzung von sozialen Medien und Handys bei Jugendlichen und Kindern. Für diese Woche war das unsere Ausgabe der JustizreporterInnen. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp unserer Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Die zweite Staffel von Dark Agent. In mehreren Folgen geht es da um einen Cyberangriff, der Smartphones in Spionagewerkzeuge verwandelt. Den Trailer hört ihr hier gleich im Anschluss an diese Folge und ihr könnt die Folgen von Dark Agent in der ARD Audiothek, in der App des Deutschlandradios und überall da, wo es Podcasts gibt, hören. Viel Spaß dabei und wenn ihr zu unserer heutigen Folge hier der JustizreporterInnen Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Instagram geht leider nicht, aber eine E-Mail geht und zwar an justizreporterinnen@swr.de. Dir, liebe Exona, vielen Dank für die Co-Moderation, unsere erste gemeinsame Folge. Hat
ja
Spaß gemacht.
Ist uns vorher aufgefallen, genau. Danke dir.
Und ich sag mal tschüss und bis dahin.
Tschüss.
Deutschlandfunk.
Ein Geheimagent, angesetzt auf eine Schwachstelle. Ein dunkler Akteur, der heimlich alles mitschreibt, aufzeichnet und überall mit dabei ist. Da ist immer jemand, der dich überwacht.
Definitely, it's like we've seen it only in James Bond movies.
Es ist aber kein schnittiger Doppel-Null-Agent, sondern es ist dein Smartphone. Dieser ausgeklügelte Angriff heißt Operation Triangulation. Ein raffinierter Angriff auf Smartphones. Ein Hack. 2023 fliegt die Spionageoperation plötzlich auf. Die Sicherheitslücken werden geschlossen und die Welt gewarnt. Aber Operation Triangulation ist eben kein normaler Hack.
There's probably a lot more of the iceberg that we are not seeing.
Und deswegen hört das Rätsel mit der Entdeckung nicht auf, sondern fängt hier erst so richtig an.
And it's a business. It's a business. It's a cyber surveillance capitalism.
Und es wird stillschweigend zugeguckt.
Oh my goodness.
Weil eben der Staat selber auch diese Lücken für sich nutzt.
I could be used as a weapon to get to the next person.
Ich bin Shahzad Golab. Mein Kollege Maximilian Brose und ich, wir wollen in diesem Podcast herausfinden, was hinter Operation Triangulation steckt. Dark Agent. Das ist unsere investigative Recherche für den Deutschlandfunk.
The world is maybe on the brink of war.
Bei Dark Agent tauchen wir in 6 Folgen ab, in eine digitale Schattenwelt, in der Firmen, Staaten und Geheimdienste operieren. Eine Welt voller Hacks, Spionagesoftware und Sicherheitslücken.
It's a much more intrusive form of surveillance.
Dark Agent im Netz der Geheimdienste.